Ich begrüße zur Vorlesung der Geschichte Ästhetik der audiovisuellen Medien, Teil 2. Erster Teil, heute geht es mit dem Medialen des Computerspiels weiter. Wir haben ja die letzten Wochen die audiovisuellen und narrativen Faktoren gefunden. Neustart hat geholfen. Danke sehr. Mit den narrativen und audiovisuellen Aspekten uns beschäftigt. Und jetzt geht es in den nächsten Wochen um die Luditiven. Ludition ist ein Kunstwort aus Lateinisch Ludus, Spiel, Homo Ludens und so, was die ganzen Spielregeln und die ganzen Spielmechaniken beschreibt, die sich eben nicht in der Geschichte oder der Assets der Audiovisuellen erschöpft. Insofern ein Wort, was auf Ion endet und zu Audiovision oder Präsentation, Narration dann ganz gut dazu passt. Das wird heute eine Menge an Begriffen, mit denen Sie anfangen können, Spiele zu beschreiben. Es bezieht sich nicht nur auf Computerspiele, sondern auf Spiele im Allgemeinen, ob das jetzt Sportspiele sind oder Brettspiele, Kartenspiele. Damit kann man generell Spielregeln beschreiben. Es gibt dann allerdings im Verlauf dann auch einige Aspekte, die sich auf Computerspiele beziehen. Also das geht hier so um Regeln, Mechaniken, Objekte, Figuren, Umgebung, Ressourcen etc. Das werde ich im Laufe der Vorlesung dann ausführlich beschreiben. Regeln sind im Computerspiel Algorithmen und Daten. Und Regeln in jedem Spiel, nicht nur im Computerspiel, definieren die Spielelemente, also die Objekte. Was sind eigentlich die Figuren? Was sind die Umgebungen? Was können sie machen? Die Ereignisse, also Abläufe und Aktionen, alles, was sie auslösen können, entweder sie als Spielerinnen und Spieler oder die Figuren jetzt innerhalb des Spiels selber. Aha, ist doch irgendwas mit dem Kabel. Wenn es sauber läuft, das doch nicht. Also die Ereignisse werden definiert durch Regeln. Immer wenn sie über losgehen, kriegen sie 4000 D-Mark oder solche Dinge. Und die Ziele. Was ist eigentlich das Ziel, was es zu erreichen gilt? Die Ressourcen, die sie dafür haben, die Herausforderungen, die ihnen im Wege stehen und die Ergebnisse, die die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen mit sich bringt. Und das brauchen sie, um ein Spiel zu beschreiben, egal welches. Womit haben sie es zu tun? Was können sie machen? Was wollen sie erreichen? Und Sie sehen hier auf der Abbildung eine sehr berühmte Spielregel, nämlich die von Pong. Die hat nur drei Regeln. Deposit Quarter war das erste und wichtigste, also wirf erstmal Geld ein. Ball will serve automatically, es gibt einen Ball, der kommt automatisch und avoid missing ball for high score. Also wenn Sie den Ball regelmäßig nicht verfehlen, dann werden Sie hohe Punkte bekommen. Das ist die gesamten Regeln und dann haben Sie diesen Knopf, können Sie drehen, um diesen Schläger rauf und runter zu bewegen. Das andere sind etwas komplexere Regeln für Space Invaders, also es ist definiert, wie viele Spieler mitmachen, one or two players. Dann natürlich, wie das Monetarisierungsmodell ist, Instant Coins, netterweise steht es nicht ganz oben. Dann kann man One-or-Two-Player-Game auswählen, also welche Möglichkeiten habe ich mit dieser Konsole zu interagieren. Und dann kann man halt nicht to move, laser base, left or right. Da, in diesem Satz sind schon, ich kann mich bewegen, das Ding heißt laser base, es geht nach links und nach rechts. Operate the control lever, was muss ich dafür noch als Spieler machen? Also das ist eine sehr kompakte Regel, in der viele Dinge beschrieben sind. Und natürlich verlässt man sich darauf, dass der geübte Spieler weiß, was so ein Joystick ist oder so ein Button ist, weil er im Zweifel das bei jemandem anders angeschaut hat. Also man muss nicht beschreiben, was eigentlich der Control Lever ist. Manche Spiele machen auch das. To fire laser, push fire button und so weiter. Sie kennen ja Spielregeln. Es ist ein eigener Bereich, Spielregeln zu schreiben. Bei einem Brettspiel sagt man, dauert ungefähr so lange, gute Regeln zu schreiben, wie das Spiel, das eigentliche Spiel zu gestalten, weil es ihnen ja nichts hilft, dass sie ein tolles Spiel haben, wenn sie es niemandem erklären können oder wenn es niemand versteht. Wir haben auch so ein Spiel, was wir nie verstanden haben, so richtig, wie es funktioniert, was fantastisch sein soll, aber leider kann es keiner spielen, der hier ist. Regeln kann man jetzt noch genauer unterteilen, also in die zentralen Regeln, konstitutiven Regeln, die das Spiel aufbauen. Operative Regeln, implizite Regeln etc. Das will ich jetzt nicht weiter reingehen, das brauchen Sie für die weitere Beschreibung noch nicht. Das brauchen Sie erst später, wenn Sie genauer sich mit Spielregeln in Computerspielen beschäftigen wollen. Es gibt einen großen Unterschied zu Regeln in sozialen Spielen. In Analogspielen sind Regeln verhandelbar. Also Sie müssen immer aufpassen, hey, du gehst einen zu weit, Moment, das war überhaupt keine 5, das war eine 4. Man muss immer aufpassen, dass da niemand irgendwelche falschen Dinge erzählt. oder mit dem Bauer ein Feld zu weit zieht oder beim Fußball über die Linie tritt etc. Das ist bei Analogspielen notwendig, weil es letztlich ja der Magic Circle ist, so ein Contract, also ein Vertrag zwischen den Spielern, dass sie sich jetzt für die Dauer des Spiels auf diese künstlichen Regeln einlassen und die Begrenzungen, die weiß umrandeten, als Spielfeldrand akzeptieren oder alle anderen Bewegungseinschränkungen. Das ist bei Brettspielen und Kartenspielen, bei Sportspielen, also bei allen Analogspielen notwendig, dass es eine soziale Übereinkunft ist. Bei Computerspielen ist es in vielerlei Hinsicht anders, weil der Computer diese Kontrolle übernimmt und auch sich um die Durchsetzung der Regel kümmert. Sie können bei FIFA den Ball nicht in die Hand nehmen und ins gegnerische Tor tragen. Selbst wenn sie das möchten, das geht einfach nicht. Also deswegen braucht es auch nicht wirklich einen Schiedsrichter, der ist dann dabei in dem Spiel, weil es echt aussehen soll. Aber so ein Computer weiß ziemlich genau, was sie wann zu welchem Zeitpunkt machen dürfen und verhindert den Rest. Die sind so damit nicht verhandelbar. Es gibt in Computerspielen aber auch verhandelbare Regeln, so kein Spawn-Campen. Wir verzichten auf die Sniper. Oder wir machen dieses und jenes nicht oder bemühen uns um folgende Übereinkunft. Das kann man machen, gerade in Teamspielen ist das natürlich möglich, dass man bestimmte Handlungen ausschließt oder bestimmte Gruppengrößen forciert. Und dem Computer ist es dann egal, dann machen sie halt kein Spawn-Campen. Auch wenn es technisch natürlich möglich ist, aber man hat sich darauf geeinigt, es nicht zu machen. Und wenn es dann einer doch tut, dann wird entsprechend wieder geschimpft, ganz wie am Spielbrett selber. Sie haben also bei Computerspielen diese beiden Ebenen von Regeln, bei analogen Brettspielen nur die eine. Also eigentlich nur die sozial aushandelbaren Regeln. Bis auf, sagen wir mal, Basketball, es ist keine Regel, dass der Ball immer auf den Boden fällt, wenn man ihn loslässt, weil es einfach dazugehört zu dem Aufbau des ganzen Spiels. Da muss sich auch keiner um die Durchsetzung kümmern, das macht die Natur durch die Gesetze der Mechanik, der Naturgesetze. Und deswegen, weil es etwas gibt, was diese Regeln automatisch durchsetzt, man sie daher im Grunde genommen nicht mal aufschreiben muss, wenn der Ball losgelassen wird, hat er gefälligst nach unten zu fallen, nennt man das in Computerspielen alle Regeln, die vom Computer durchgesetzt werden, auch Spielmechaniken, so als Analogie. In vielen Spielen, also gerade so in Plattform-Games, Jump-and-Run-Games, sind Mechaniken eher so dieses Gefühl, so funktioniert diese Welt und nicht eine Regel, an die ich mich halten kann oder eben auch nicht. Und daher kommt dieser Begriff der Spielmechanik, Gesundheit. Eine Spielmechanik, das sind Systeme, bestehend aus Objekten und Aktionen. Also Objekte jetzt wie hier, wenn Sie Mario, Super Mario Brothers spielen, diese Feuerblumen, das sind Objekte. Es gibt Aktionen, dass Sie sie einsammeln können. Wenn Sie sie einsammeln, verwandelt sich die Figur des Mario halt in so einen Klempner mit Asbestanzug. Und mit denen können Sie dann die Eigenschaften und, also mit den Eigenschaften der Objekte und damit der Zustand der Spielwelt bzw. der Spieler verändert werden. Also ich habe ein System von Objekten, die zusammenhängen und wir wissen ja, als Computerspiel-Erfahrene, der Zusammenhang wird über den Code hergestellt, also über die Programmstruktur, die Algorithmen. Wenn ich da auf eine Taste drücke, dann passiert etwas, weil ein Algorithmus den Tastendruck auswertet. Wenn der Mario auf diese Blume läuft, dann wird eine Kollisionserkennung ausgelöst, die wiederum Eigenschaften von Mario und von der Spielwelt verändert. So, also haben wir hier diese Feuerballmechanik in Super Mario Bros. Besteht aus den Aktionen Feuerblume einsammeln, das ist passiv, Sie müssen da nur hinlaufen, dann haben Sie sie eingesammelt, und Feuerball werfen, das ist dann, wenn Sie den B-Knopf auf dem Controller drücken. So wie den Objekten Feuerblume, die ist verborgen oder sichtbar, die müssen Sie erstmal freilegen. Mario, der ist klein oder groß oder ein Feuer-Mario. Der Feuerball hat Positionen, denen Sie dann abschießen können, also irgendeine Position in dieser 2D-Welt. Und den Gegnern, in dem Fall irgendwie so ein Gumpa, und der ist aktiv, getroffen oder besiegt. Und je nachdem, in welchem Zustand der Gegner ist, kann er ihnen gefährlich werden oder nicht. Also auch die Gegner hängen mit dem Mario zusammen und es entspannt sich ein komplexes System aus Regeln, Spielmechaniken, die miteinander verwoben sind. Das klingt alles sehr abstrakt. Wenn Sie mal anfangen, ich meine, viele von Ihnen schreiben ja jetzt das erste Spiel, dann wissen Sie besser, wie das gemeint ist, also wie man über Algorithmen solche Beziehungen herstellen kann. Und Spielmechaniken, die der Game Designer oder die Game Designerin sich überlegen oder die ihnen vorgegeben werden, in diese Form von Spielmechanik zu übersetzen. So, und das ist dann die Aufgabe des Programmierers oder der Programmiererin, dass das so funktioniert, wie das im Game Design Dokument auch verzeichnet ist, dass es eben keinen Trick gibt, mit dem man irgendwie die Zeiten verlängern kann oder wie man Feuerbälle wirft, ohne dass die Blume eingesammelt wurde, etc. Also da muss man diese ganzen Ausnahmen, Grenzfälle, was passiert wenn und in welchem Zustand ist welches Objekt zu welchem Zeitpunkt, die muss man alle bedenken und reinprogrammieren. Und das ist auch der Grund, weil das doch recht komplex ist, dass man viel testen muss, dass es viele Fehler gibt, dass es immer Leute gibt, die irgendwelche Bugs finden oder Glitches, mit denen man dann jenseits der vorgesehenen Spielmechanik in dem Spiel etwas erreichen kann, ohne dass das eigentlich so geplant war. So, und das sind Grundbegriffe und mit diesen Spielmechaniken oder Algorithmen definieren sie alles, was die Spielwelt auszeichnet.
Achso, Sie haben hier diese Animation, genau. Das sind die Gegner.
So, was sind das für Objekte? Also wir definieren Objekte, wir definieren Handlungen, wir definieren Ziele und Ressourcen und Hindernisse. Und das gehen wir jetzt im Einzelnen mal durch, dass Sie Begriffe haben, mit denen Sie Spiele und Computerspiele beschreiben können, wobei bei Brettspielen gibt es halt keine, also man spricht bei Brettspielen manchmal auch von Spielmechaniken, das hat eine etwas andere, eine andere Bedeutung. Das sind dann eher so Muster, wiederkehrende Regelkonstrukte. So, und, aber auch bei Brettspielen müssen Sie definieren, was sind diese kleinen gelben Figuren, was bedeuten die Würfel, was bedeutet das Feld mit dem Stern auf dem Spielplan. Das muss alles irgendwo stehen, damit Sie dieses Brettspiel dann entsprechend auch so spielen können, wie das vorgesehen ist. Also was definieren wir an Spielobjekten? Sichtbare Objekte sind Spielfiguren, Kulissen, also Dinge, die Sie eher so im Hintergrund sehen, Ressourcen, also Sie haben hier den Mario, das ist jetzt Super Mario Bros. U. Sie haben die Kulissen im Hintergrund, beziehungsweise auch die Kulisse, ein bisschen wie im Theater auch, also es gibt begehbare Kulisse und nicht begehbare Kulisse, also Sie haben die Plattform, die Röhren, diese Ziegelsteinwände und Sie haben den Hintergrund, der algorithmisch auch irgendwie, also gerade weil er so hin und her scrollt, muss der algorithmisch auch irgendwie kontrolliert werden, aber es ist jetzt nicht zentraler Teil des Spiels, ist eher so der audiovisuellen Präsentation. Und Sie haben Ressourcen, in dem Fall die Münzen und wenn es so eine Blume gibt oder andere Dinge, die aus den Wänden rauskommt, dann sind das Objekte, die Ihnen zur Verfügung stehen. Es gibt darüber hinaus aber noch unsichtbare Objekte, die Sie hier nicht sehen können, weil sie ja unsichtbar sind. Dazu gehören bestimmte Zonen oder Orte. Wenn Sie dorthin gehen, dann passiert etwas. Also es ist fast dasselbe, als würden Sie über eine Münze laufen, dann macht es Pling und Ihr Münzencounter geht eins hoch. Wenn Sie in so ein unsichtbares Objekt rennen, wird vielleicht ein Gegner gespawnt oder ein Timer ausgelöst, was auch immer dann passiert. Das sind solche unsichtbaren Orte oder Zonen. Und es gibt Manager-Objekte, das ist aber, also es gibt so Prinzipobjekte, die sich darum kümmern, dass in dieser Spielwelt alles in Ordnung ist. Im Grunde genommen sowas wie die Schiedsrichter, die darauf achten, dass die Regeln alle eingehalten werden, beziehungsweise dass die Objekte miteinander kommunizieren. Das geht aber schon sehr stark in die Entwicklung rein, weil sie mit solchen Manager-Objekten, das sehen sie in der Regel nicht. Es gibt so Spiele wie Left 4 Dead, da ist der Manager sehr berühmt geworden, weil er die Gegner spawnt in Abhängigkeit der Fähigkeiten der Spieler. Also je besser sie spielen, desto schwerer wird der Level und wenn sie irgendwie nicht so gut sind, dann wird der Level auch leichter, weil halt dieser Director, wie er genannt wird, sehr genau beobachtet, wie die Spieler sich verhalten und dementsprechend dann den Schwierigkeitsgrad des Levels anpasst. Ansonsten, also der wurde dadurch sehr bekannt als Algorithmus, aber ansonsten sind die Manager-Objekte eher unbekannt. So, was gibt es also über diese einzelnen Objekte zu sagen? Bei den Spielern, wenn Sie die Figuren der Spieler analysieren, dann müssen Sie erstmal schauen, für wie viele Spieler ist dieses Spiel? Einer, zwei, drei, vier, beliebig oder massively multiplayer online? Und in wie stehen die zu dem Spiel? Also gibt es ein Singleplayer versus Game? Das sind ganz viele Kampagnenmodi in Spielen, haben genau diesen Modus. Sie spielen alleine gegen das Spiel. Sie können aber auch Player versus Player, also zwei Spieler gegeneinander, oder Multilateral Competition, so jeder gegen jeden, oder Unilateral Competition, ist eher selten in Spielen. Bei Brettspielen kennen Sie Scotland Yard. Es gibt in den letzten Jahren verstärkt Spiele, wo Sie alleine gegen einen anderen spielen. Also es gibt einen Spielleiter oder einen Overlord und gegen den müssen dann die Gruppen der anderen Spieler kooperieren. Oder es gibt Multiple Individual Player versus Game, also dass Sie mehrere Spieler, die alleine gegen das Spiel antreten haben. gibt es auch eine Menge Brettspiele, wo jeder sich eigentlich um seinen Bereich kümmert und kaum interagieren kann mit den anderen. Das sind so in den European Board Games, ist das gar nicht unüblich. Jeder baut so in seinem Königreich und man kann vielleicht mal eine Karte mit dem Nachbarn tauschen, aber im Wesentlichen gar nicht viel machen, um den Spielverlauf der anderen zu beeinflussen. Und bei Computerspielen haben Sie das dann vielleicht bei Online-Games, wo jeder sein Spielerlebnis bucht, also World of Warcraft ohne Gilden oder sowas, wo jeder durch die Welt läuft und sich gegen die Welt da um die Welt kümmert, aber im Wesentlichen an den anderen nur vorbeirennt. Es gibt kooperative Spiele zusammen gegen das Spiel. Und gegen heißt nicht immer nur, dass das Spiel Ihnen Hindernisse in den Weg wirft, sondern einfach auch einfach da ist. Also Sie müssen da durch diesen Level, das Level versucht nicht, Sie daran zu hindern, rauszukommen, aber Sie müssen halt trotzdem sehen, wie Sie das hier bewerkstelligen. Oder Team-Competitions, wo zwei Teams gegeneinander spielen. Es gibt dann auch Kombinationseffekte, also dass man sich mal zusammentut gegen den Ersten, aber sobald er dann weg ist, dann wieder auseinanderfällt. Es gilt aber bei der Beschreibung schon der Figuren zu überlegen, wer spielt gegen wen. Bomberman ist so ein Spiel, das können Sie zusammen gegen das Spiel spielen, Sie können es alleine spielen, Sie können es gegeneinander in Teams, da gibt es verschiedene Spielmodi. Spy vs. Spy wäre so ein Beispiel für Player vs. Player. Sie spielen beide auf dem Split-Screen gegeneinander. Und Gauntlet war ein typisches kooperatives Spiel. Sie spielen alle miteinander, können sich auch gegenseitig in keinster Weise schädigen oder nicht mehr beeinflussen. Also sie können einfach da gemeinsam. Es ist fast schon Multiple Individual Player versus Game, weil sie im Grunde genommen überhaupt keine Möglichkeit haben, miteinander zu interagieren. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn Sie ein Koop-Spiel haben, die Frage, gibt es irgendetwas, was ich machen kann, um mit dem anderen Spieler in der Welt etwas anzufangen? Oder müssen wir uns immer nur absprechen außerhalb der Spielwelt, aber keine Mechanik lässt die Beeinflussung der Spielobjekte der anderen Figuren zu? Neben den Spielerfiguren gibt es dann natürlich die genannten Nicht-Spielerfiguren, hatten wir in der Narration letzte Woche schon mal erwähnt, werden wir noch mal wieder treffen, wenn wir über KI sprechen. Die sind manchmal nur zur audiovisuellen und narrativen Rahmung der Spielhandlung gedacht, dass sie ihren Handlungen Sinn verleihen, indem sie mit ihnen reden oder dadurch, dass sie so menschlich aussehen, sie auch irgendwie motivieren, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu lassen. Bisweilen aber in Half-Life 2 ist es auch so, auch eine Unterstützung. Also die begleiten sie und dann unterstützen sie sie, manchmal öffnen die Türen oder haben Ressourcen oder können eingesetzt werden, um bestimmte Spielerhandlungen auszuführen, die der Spieler dann nicht machen muss. Das muss man auch sich anschauen, welche Funktion haben eigentlich die NSCs oder NPCs. Dann schauen wir uns an die Umgebung. Die Umgebung, das haben wir natürlich aus grafischer Sicht schon oder aus audiovisueller Sicht schon intensiv gemacht, dass sie in der Lage sind zu beschreiben, wie diese Welt präsentiert wird. Aber aus spielerischer Sicht, was hat diese Umgebung eigentlich für eine Auswirkung auf das Spielverhalten und auf die Spielregeln und die Spielmechaniken, gibt es dann halt andere Dinge, die man anschauen muss. Zum Beispiel die Map, also auf welchem Terrain spielt das? Hier ist so eine berühmte Map aus Counter-Strike und da können Sie dann die Anordnung der Räume, wo sind Wege, die wohin führen. Wenn Sie die Spielmechaniken kennen, es ist hier halt ein Shooter, also wissen Sie, bei einem Shooter ist es ja immer wichtig, dass man selber in der Deckung ist, dass man solche Engpunkte bewachen kann, in denen der Gegner vermutlich rauskommt. Und so eine Map erstmal ist, wenn man sich die anschaut, also man darf sie jetzt nicht als Architekt anschauen und sagen, wer konstruiert denn sowas, sondern man muss sie aus Spielregeln Sicht anschauen in dem Fall und sagen, wer konstruiert denn sowas, warum eigentlich? Aha, wir haben es mit dem Shooter zu tun, also wir brauchen viele Winkel. So lange Passagen, die offen einsehbar sind, wie dieser Gang, das ist vermutlich ein Problem, also muss man dort entweder mehr Hindernisse unterbringen oder es ist ein besonders gefährlich und umkämpfter Bereich, weil es einfach möglich ist, Leute, die dort reinlaufen, aus dem Spielfeld zu nehmen. So, und solche Fragen kann man sich dann stellen, die eben nicht auf die narrative Einbettung zielen, so war der Architekt betrunken, sondern auf die ludische Einbettung, welche Spielerlebnisse sind in so einer Map auf diesem Terrain möglich. Und dann ist auch die Frage, warum ist da so viel Weiß auf dieser Karte? Naja, weil man da nicht hinkommt, da musste auch niemand was bauen, außer man glitscht sich durch irgendwelche Wände oder so, wird man diese Passage sowieso nie sehen, also muss man da jetzt auch keine 3D-Modelle platzieren, die nur Rechenzeit verbrauchen, weil man immer gucken muss, wo sind sie, ohne dass sie wirklich gerendert werden. Sie können sich die Architekturen anschauen, auch hier unter so einer Bedeutungsperspektive, woran erinnern diese Häuser, was sagen mir die Häuser über den Zustand der Welt, über das Setting, also die ganzen narrativen Funktionen, aber natürlich auch um den Effekt, was ist, wo sind Wände, wo ist der Spielfeldrand, was kann ich, wo kann ich mich verstecken, wenn ich mich verstecken muss, wo kann ich was suchen, wo finde ich Ressourcen. Also all solche Überlegungen, die man als routinierter Spieler irgendwann anstellt, wenn man durch diese Kulissen durchschaut, so ein bisschen wie hier auf der Grafik auch, das ist das Texturierte und der Rest, das sind ja so Wireframes, die sind aber für Spieler viel spannender, nämlich zu wissen, aha, hier ist ein Keller, da ist eine Treppe, also da guckt man durch die Wände durch und im Grunde genommen weiß man, wo man hinzugehen hat. Dann schauen wir uns Orte an, also diese unsichtbaren Objekte, die bestimmte Zonen auf der Map markieren. Hier sehen Sie das aus StarCraft 2, solche Trigger-Zones, wenn Sie im Level-Editor sind, dann gibt es halt diese blau umrandeten Zonen. Wenn Sie da reingehen, passiert etwas. Das ist Waypoint R01 oder Waypoint R002. Man weiß auf dieser Map natürlich nicht, was da passiert. Da muss man dann ins Skript schauen, beziehungsweise in den Event-Manager. Der sagt, wenn Sie Waypoint R002 betreten und Sie haben einen der Forscher bei sich, dann wird folgende Cutscene abgespielt oder sonst rennt der dann dahin oder bewaffnet sich oder rüstet diese Station aus. Also alle möglichen Dinge, die dann an dieser Stelle entstehen. So, und das sind solche Punkte, die man in der Regel als Spieler erstmal nicht sieht. Die sieht man, wenn man hinter die Kulissen schauen kann. Manche Spiele erlauben das eben durch solche Level-Editoren. Oder weil es in irgendeiner Webseite dann so ein Making-of oder Hintergrundinformationen oder Sie haben das Lösungsbuch, wo die markiert sind. Ansonsten müssen Sie sich das selber rausfinden, wo das hinzubringen ist und welche Zonen eigentlich in dem Spiel wie funktionieren. Es entmystifiziert viele Spiele, wenn man sieht, aha, ist alles geskriptet. Ich muss nur zu einem bestimmten Ort gehen und dann passiert was und ich dachte, die haben mich gesehen, haben sie nicht. In der Regel laufen sie in den Sichtbereich, Trigger, und dann wird das Skript ausgelöst. Manchmal ist es aber natürlich auch möglich, dass so eine KI irgendwie sie sieht. Und was das bedeutet, das machen wir in den nächsten Vorlesungen. Also was gibt es für spezielle Orte? Zum einen natürlich immer die Frage, wo startet das Spiel, wo endet das Spiel? Bei Miss Pac-Man in der Regel in der Mitte. Also sie starten am Anfang des Levels unterhalb dieses Geisterhauses. Ansonsten, ich glaube, immer wenn sie sterben, starten sie auch wieder an dieser Stelle. Die Geister wiederum spawnen auch in ihrem Haus. Also weiß man in der Regel, wo die zu finden sind, wenn sie gerade mal nicht auf dem Spielfeld sind. Bei StarCraft 2 in so einer Map haben sie verschiedene Spawnpunkte. Und wenn sie jetzt, sagen wir mal, die Map zu zweit spielen, wissen sie im Zweifel nicht, wo sie genau spawnen. In der Regel nimmt man dann den größtmöglichen Abstand, also man spawnt dann doch in den beiden Eckpunkten. Also sagen wir mal, sie spielen zu dritt oder zu viert, dann weiß man nicht, wo die beiden anderen spawnen in diesen sechs Punkten. Das wird dann ausgewürfelt oder das geht der Reihe nach, das können sie dann einstellen. Und in Counter-Strike Global Offensive haben sie verschiedene Spawnpunkte jeweils in den Basen, in denen sie dann spawnen können. Und das ist dieser berühmte Spawn-Camp und wenn sie sich da hinstellen, sie wissen, wo der Gegner spawnt und der Punkt ist gerade irgendwie offen, dann können sie halt immer da stehen, sobald er wiederkommt, wird er von hinten hinterrücks erschossen. Ein sehr frustrierendes Spielerlebnis und deswegen kann man sozial die Regel vereinbaren, wir machen das nicht. Das Spiel selber verhindert das nicht. Also das sind solche Punkte und Sie müssen wissen, damit das Spiel überhaupt beginnt, wo beginnt wer, was sind die Ausgangssituationen und was kann ich dann von dort aus unternehmen. Dann gibt es in vielen Spielen sogenannte Checkpoints, gerade Level, die nicht zu Ende sind. Und so ein Checkpoint ist eigentlich auch nur ein unsichtbarer Ort. Wenn Sie da reinlaufen, in dem Fall speichert der Spielstand, saved oder irgendetwas passiert. Ein wichtiger Punkt. Meistens bedeutet es, wenn du jetzt halt mal stirbst, dann landest du dort und dort geht es dann weiter. Und man muss nicht immer ganz von vorne anfangen im Level oder gar im ganzen Spiel. Wie in den alten Arcades-Games, so drei Leben und dann geht's zu Ende. Und dann können Sie da ganz von vorne anfangen oder in Roguelikes mit Permadeath, wenn Sie einmal sterben, dann wird die ganze Welt gelöscht und Sie müssen eine ganz neue Welt kreieren. Also das sind so, manche Spiele haben Checkpoints, manchmal sind die nervig, manchmal kann man sie ein- und ausstellen. Die Frage ist aber, ob das Spiel das überhaupt zulässt. Der Vorteil ist, Sie können große Level bauen und die dann in verdauliche Abschnitte unterteilen, dass sie, wenn sie aufhören müssen oder keine Lust mehr haben für diese Sitzung, dann nicht den ganzen Spielfortschritt verlieren. So, und das meiste der unsichtbaren Orte sind eben diese Trigger-Zones. Hier sehen Sie es mal aus Tomb Raider. Sie kennen das aus Unity, wenn Sie damit arbeiten. Also es gibt dann Box, also kastenförmige, kugelförmige, kapselförmige oder beliebig förmige sogenannte Trigger Zones. Das sind unsichtbare Raumabschnitte, die halt wie so ein Trigger, also wenn sie da reinlaufen, dann wird eben ein Event ausgelöst, das On-Trigger-Enter-Event oder On-Trigger-Stay oder On-Trigger-Exit-Event. Also ein Ereignis, was dann irgendjemand, den es interessiert, verarbeiten kann. In der Regel erstmal der Trigger, weil der kann das ja dann weiterreichen und sagen, hey, sie ist gerade, Lara Croft ist gerade in mich reingelaufen. Alles klar, Klappe fallen lassen und Kran in Bewegung setzen. Das würde dann so ein Game Manager machen. Und die sieht man fast nie. Manchmal sieht man sie, weil es unsichtbare Wände sind oder weil eine KI da nicht dran vorbeikommt oder eine KI immer dahin läuft. Also dann ahnt man das. Aber in der Regel werden diese Trigger Zones nicht irgendwie visuell dargestellt. Manchmal schon, also so diese, so wenn das Spiel ihnen sagt, da willst du hingehen, dann leuchtet das so irgendwie rot auf und dann wissen sie, aha, das ist die Zone, wenn ich da reingehe, passiert was. Spiele können das machen, aber in der Regel die meisten Triggerzonen sind tatsächlich nicht sichtbar. Werden aber durch den Algorithmus definiert, beziehungsweise durch den Algorithmus dann verarbeitet, sind also ganz klarer Teil der Spielmechanik und der durch die Spielmechanik definierten Objekte. Die andere Form von Objekten sind Ressourcen, die unterstützen den Spieler bei der Zielerreichung. Dadurch werden sie zu einem begehrten und knappen Gut, weil sie mit den Ressourcen, wenn sie durch die Ressourcen besser vorwärts kommen, ob das jetzt extra Karten, extra Figuren sind oder Holz, Lehm und Weizen oder Power-Ups, Leben und Einheiten, das ist dem Spiel erstmal egal. Wichtig dem Spieler allerdings nicht. Der Spieler will diese Ressourcen bekommen. Dadurch, dass sie Wert haben, haben sie dann auch ihren Preis und das ist Grundlage der Spielökonomie und ich glaube sogar, dass das die Vorlesung nächste Woche sein wird, wie man diesen ökonomischen Fluss von Ressourcen und von Währungen und von Punkten und von Leben, also von all diesen Dingen, die in so einem Spiel entscheidend sind, beschreiben kann und das macht man mit ökonomischen Begriffen. Wenn Sie also Ökonomie im Kombifach haben, werden Sie das ein oder andere dann wiedererkennen, weil im Grunde genommen nichts anderes dort passiert, wie so ein Austarieren von Angebot und Nachfrage. Also Sie haben hier genannten Power-Ups, Leben, Einheiten oder Währungen, die Sie finden, mit denen Sie dann verschiedene Dinge machen können. Manchmal auch Eigenschaften, also eben der Feuer-Mario, der dann plötzlich, also wenn er auf diese Blume läuft, dann hat er neue Fähigkeiten. Es gibt Gebiete, die Sie erobern oder besetzen können. Das ist dann auch eine Ressource, die Sie brauchen. Es gibt ja so Area-Control-Games, wo Sie bestimmte Zonen, wer die Mehrheit des Gebiets irgendwie beherrscht, der hat dann das Spiel gewonnen. Manchmal Aktionen, also zusätzliche Aktionen, wenn Sie eine zusätzliche Waffe finden oder irgendein Item oder ein Medikit, dann können Sie damit Aktionen ausführen, die Sie sonst nicht können. Und in manchen Spielen ist auch Zeit eine Ressource. Also dann fahren Sie in Outrun über einen bestimmten Punkt und dann haben Sie einfach mehr Zeit. Oder in Ridge Racer, dann fahren Sie da irgendwie und haben dann zusätzliche 10 Sekunden, um weiterzufahren. Einige davon, jetzt hier Power-Ups, die berühmtesten Power-Ups sind natürlich die aus dem Mushroom Kingdom, weil jedes Mario-Spiel jede Menge dieser Power-Ups mit sich bringt, die zum Teil dann auch völlig neue Spielmechaniken ermöglichen. Dann eine Biene oder dann können sie Eis und Schlittschuh laufen oder sie können fliegen oder sie sind in der Feder und können dann springen. Also Sie sehen ja hier so ein paar von diesen bekannten Power-Ups, Hall of Fame Mario Power-Ups. Irgendwelche Pilze oder Blumen oder andere Dinge. Aber im Grunde genommen ist das nur Flavor. Es geht darum, dass bestimmte Methoden Ihres Spielobjekts freigeschaltet oder aktiviert oder deaktiviert werden. Und in welcher Form die nun in der Spielwelt auftauchen, ist aus Spielregelsicht erstmal völlig unerheblich. Man weiß, man würde auch irgend so einen schäbigen Abfall würde man suchen, wenn man weiß, danach kann ich fliegen. Ist völlig egal, wie der aussieht. Es geht um die Möglichkeiten, die dadurch eröffnet werden. Solche Objekte, Ressourcen, die man findet, werden häufig in Inventaren abgelegt. Auch das gibt es bei Brettspielen. Dann hat man irgendwie so einen Bereich vor dem Brett, da kann man seine Karten hinlegen oder seine eingesammelten Ressourcen. In Computerspielen wird dieses Inventar zunehmend verwaltbar gestaltet und nicht einfach nur so, du hast das, sondern hier muss man das auch noch richtig einsortieren. Man hat nur 25 Inventarplätze und manche dieser Objekte belegen diese Inventarplätze und man muss dann mit dem Inventar haushalten. In Deus Ex ist das zum Beispiel so. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie ist dieses Inventar? Das ist eine eigene Mechanik häufig. Wie ist das aufgebaut? Kann ich Objekte kombinieren? Kann ich die verbrauchen? Kann ich sie wegwerfen? Kann ich sie speichern, komprimieren? Es gibt alle möglichen Dinge, die Sie mit Objekten in einem Inventar machen können. Und da muss man sich wieder fragen, was ist da möglich? Es gibt eine ganze Vorlesung über Graphical User Interfaces, die verblüffend komplex sind, diese GUIs, also viel komplexer, als man das ihnen im Spiel so zugestehen würde, weil sie immer als, wenn ich mal Zeit habe, gehe ich dahin, aber so richtig wichtig sind sie nicht, ansieht. Aber GUIs selber haben also Verästelungen in alle anderen Spielbereiche und müssten dann entsprechend analysiert werden. Ich weiß aber nicht, ob wir in dem Semester dazu kommen, weil so viele Dienstage ausgefallen sind. Werden wir noch schauen, ob wir das schaffen. So, also das sind die Objekte. Aus den Objekten wiederum setzt sich die Spielwelt zusammen. Die Spielwelt besteht aus allen sichtbaren und unsichtbaren Objekten und ihren Eigenschaften. Eigenschaften sind so Dinge wie Position, Rotation, Skalierungsfaktor, aber natürlich auch, wie viel Gold ist da drin oder welchen Härtegrad hat das, welche Geschwindigkeit hat es gerade etc. Also alle Eigenschaften, die aus so einer Programmiersicht in Form von irgendwelchen Datenstrukturen gespeichert werden können, aus Spielersicht aber erstmal eine Form ist, mit diesem Objekt zu interagieren. Und jetzt wird es ein bisschen abstrakter. Ein Weltzustand, also ein Zustand der Spielwelt, ist die Menge der Werte aller Eigenschaften aller Objekte zu einem gegebenen Zeitpunkt. Wenn Sie die alle auflisten würden, und das müssen Sie zum Beispiel, wenn Sie den Spielstand speichern wollen, dann müssen Sie zu jedem Objekt angeben, alle Eigenschaften, die für den Spielverlauf notwendig sind. Ist es gerade im Flug? Wo befindet es sich? Ist es überhaupt noch da? Wurde es schon verbraucht? Wurde es schon benutzt? Etc. Wenn das notwendig ist, müssen Sie das speichern. Deswegen sind so Spielstände auch manchmal recht umfangreich, weil es ja dann auch viele Objekte in so einem Spiel gibt. Und das ist ein Snapshot, ein Weltzustand zu einem gegebenen Zeitpunkt, sind die Menge aller Eigenschaften aller Objekte. Und die unterscheiden sich, diese Weltzustände, wenn es nur einen einzigen Wert gibt, in dem sie eben unterschiedlich sind. Also wenn der Pipi Hammer sich jetzt einmal nach links drehen würde, würde sich in der Welt vermutlich erstmal wenig ändern, außer dass er nach links schaut. Aber wenn Sie den Spielstand speichern können, müssten Sie in dem einen Fall die Position in die Richtung, im anderen die Position in die andere Richtung abspeichern. Und das sind zwei unterschiedliche Speicherzustände und damit auch zwei unterschiedliche Weltzustände. Und das können ganz kleine Dinge sein, aber auch natürlich auch was Großes. Er hat gerade diese Wand gesprengt oder irgendwie hat eine wichtige Tür geöffnet. Das sind dann große Weltänderungen des Weltzustands aus Spielersicht, aber aus Computersicht erstmal nicht. Also gut, da hat sich halt irgendwo eine Tür geöffnet. Das ist dem Computer und dem Spiel erstmal egal. Das ist dem Spieler wichtig, weil sein Ziel ist es, durch diese Tür zu gehen. Und damit ist er seinem Ziel natürlich wesentlich näher gekommen. Wenn er sich nur nach links dreht, hat sich für den Spieler wenig geändert. Aber für den Computer im Prinzip auch nicht weniger, ob jetzt die Tür unten oder oben ist oder eher dort oder hier steht. Es gibt irgendwie zwei Objekte, die an anderen Orten sind. Die Änderung eines Wertes, also irgendeines Spielwertes, ist ein Ereignis, bei dem der Weltzustand geändert wird. Und dieses Ereignis kann der Spieler auslösen oder manchmal die Welt kann es selber auslösen. Also jetzt fallen irgendwelche Gegner runter oder die Blöcke zerfallen, wenn sie zu lange draufstehen. Wie auch immer dieses Ereignis ausgelöst wird, ist erstmal egal. Es ist ein Ereignis und auf dieses Ereignis kann die Spielwelt reagieren. Sie sehen ja hier die Welt von Pipi Hammer, die besteht aus Blöcken, Schätzen, Items, Türen, Fallen und Feinden und es gibt dann verschiedene Aktionen, die man beschreiben müsste, um diese Spielmechaniken überhaupt erstmal vor sich liegen zu haben. Und anschließend kann man sich immer noch fragen, was bedeutet das? Hat das was mit Indiana Jones zu tun oder welche Rolle spielen Frauenfiguren in dem Spiel oder nicht? Also solche Fragen stellt man sich aber erst hinterher. Man muss erst mal gucken, was ist überhaupt möglich, um zu dieser Bedeutungsebene, was macht dieses Spiel auf mechanischer Ebene als Medium, da überhaupt hinkommen zu können. So, das bringt uns also zu den Ereignissen, zu den Events. Also ein Ereignis wird ausgelöst durch Änderung des Weltzustands. Zum Beispiel, Sie kollidieren mit etwas, mit einer Triggerzone, mit einem Gegner, mit der Fahrbahnbeschränkung. Und wenn Sie auf der Abstraktionsebene draufschauen, sind fast alle Computerspiele eigentlich nur irgendwelche Trigger-Zones, die kollidieren, also Kollisionsabfragen. Ob das Shooter sind, ob es Plattformer sind, ob es Rennspiele, Fighting-Games sind. Also es geht fast immer um die sinnfällige Verarbeitung von Kollisionen. Weil so ein Computer auch relativ einfach berechnen kann, ob zwei Koordinatenmengen in Übereinstimmung sind, also ob da irgendwelche Schnittpunkte vorliegen. Wo Computer ja notorisch schlecht drin sind, irgendwie geistreiche Konversationen zu führen oder über irgendwelche Bedeutungsebenen zu reden. Also alles, ne, alles oberhalb des Halses, das ist immer schwierig. alles unterhalb des Halses, wo man irgendwie was bewegen muss, wo man was machen kann, wo man laufen muss, also wo man sich irgendwie durch die Welt transportiert und mit der Welt handelt, das können Computerspiele sehr gut. Weswegen Computerspiele eben auch vielfach sehr aktionsfreudig sind oder der Spieler muss die ganzen Gedanken ausführen, also Aufbauspiele, Strategiespiele, wo der Spieler sich anstrengen muss, aber die Welt dann letztlich doch immer nur darauf reagiert, was der Spieler macht, sprich Kollisionsabfragen, zu schauen, wo sind die meisten Ressourcen, fließt alles, wie es fließen muss. Das ist für einen Computer relativ simpel. Also Änderung des Weltzustands, Kollision, Spielereingabe, also Mausbewegungen oder Controllerbewegungen sind Ereignisse, die von der Game Engine dann verarbeitet werden. Oder Netzwerkdinge, wenn irgendwie über das Netzwerk was passiert, weil ein Spieler auf einer anderen Seite der Welt sich gerade bewegt hat, ist auch ein Ereignis, auf das ihr Spiel reagieren muss. Das sind so die drei großen Ereignisgruppen. Das meiste sind Änderungen des Weltzustands intern. Viel seltener macht der Spieler eine Eingabe pro Sekunde. Also selbst wenn sie schaffen, 20 Eingaben pro Sekunde hinzubekommen, dann sind sie ja schon richtig bei 120 Actions per Minute. Dann sind sie ja schon einer der flotteren Spieler, aber im Vergleich zu den Milliarden Instruktionen, die so ein Computer pro Sekunde ausführen kann, ist es dann doch nicht so viel. Sie sehen auch hier nochmal den StarCraft 2 Editor, ohne das jetzt verstehen zu müssen. Das ist so ein Ereignis. Also was können Sie für Ereignisse haben? Es gibt Conditions, es gibt ein Event, Unit owned by Player One dies, und es gibt eine Condition und dann gibt es verschiedene Reaktionen darauf. Also es gibt unterschiedliche Formen, wie Sie einen Ereignismanager oder einen Eventhändler programmieren können. Hier in dem Editor geht es ohne, dass Sie es programmieren müssen, indem Sie irgendwelche Ereignisse verschieben. Wenn Sie es ernst meinen, dann müssen Sie es doch irgendwie in der Programmiersprache darstellen, weil Sie dann sehr, sehr viel flexibler sind. Das bringt uns dann auch jetzt ein bisschen sozusagen zu dem, was jenseits dieser Vorlesung liegt, nämlich zu der technischen Beschreibung des Spiels. Das ist eher so die Verzahnung zu Ihrem Unity-Kurs, sofern Sie den besuchen, oder diesem Spieleentwicklungskurs, nämlich was eine Game Engine ist. Eine Game Engine jetzt für Computerspiele besteht einerseits aus diesem Main Loop. Also für jeden Frame auf dem Bild wird der irgendwie durchgelaufen. Der hat einen Timer, in dem man weiß, wie viel Zeit ist vergangen seit dem letzten Mal und wo stehen wir gerade in der Spielzeit. Es gibt einen Eventhändler, der sich eben um diese genannten Events kümmert und die dann entsprechend an die anderen Systeme weiterverteilt. Ein Ressourcenmanager, wobei mit Ressourcen hier eher sowas wie Assets, also Bilddateien, Audiodateien, Animationsdateien, solche Dinge gemeint sind. Und nicht unbedingt die Spielerressourcen, die fallen da auch drunter, aber das ist im Prinzip nur ein kleiner Teil davon. Es gibt dynamische Spieldaten, die irgendwie gespeichert werden, die das Spiel gerade erzeugt. Und mit denen muss man halt arbeiten. Also das, was eben der Weltzustand zurzeit ist, die ganzen Eigenschaften aller Objekte, das sind die dynamischen Game Data. Und darunter liegen Static Game Data auf der Festplatte oder auf dem Datenträger. Da sind dann die Texturen gespeichert. Oder die Dialoge oder die Musik, was man immer auch benötigt, ohne dass es permanent im Speicher sein muss. So, und das ist so der Kern, dieser Main Loop, der Game Loop, der Spielengine. Und das bedeutet auch, Spiele funktionieren auch ohne, also manche zumindest, ohne dass der Spieler was macht. So ein Brettspiel, das bleibt ja dann erstmal stehen, in der Regel so. Aber ein Computerspiel, da läuft es immer, dieser Loop, weiter. Und es gibt eine Menge Spiele, wenn sie da nichts machen, dann macht das Spiel halt was für sie. Und dann meistens verlieren sie dann, weil das Spiel eben damit arbeitet, dass sie gerade nichts tun, aber seine Welt weiterentwickelt. Weil diese Computerspielwelt erstmal so ein in sich geschlossener Kreislauf ist, in den sie eingreifen können oder eben auch nicht. Manche Spiele allerdings sagen dann, okay, wenn du nichts machst, mache ich auch nichts. Oder ich mache immer dasselbe und warte, bis du weitermachst. Muss man sich aber anschauen, wie ist eigentlich dieser Main Loop definiert? Was passiert in diesem Main Loop? Was sind so die Haupteingriffsmöglichkeiten, die man hat als Spieler? Und dann kommen sie zu Begriffen wie Kern, Core Mechanics, Kernmechaniken und sowas, womit der Spieler als hauptsächlich beschäftigt ist und was kann man vielleicht mal kurzfristig machen, aber was ist so die Hauptaufgaben, die man hat? So, und dann gibt es aus diesem Main Loop abgehend andere Sektionen wie den Simulation Aspekt, Artificial Intelligence und Physics, also AI, Physics. Damit beschäftigen wir uns dann noch in eigenen Vorlesungen. Und auf der linken Seite sowas wie die Verarbeitung von Sound, Audio Engine haben wir eine Vorlesung gehabt, 2D, 3D Engine haben wir eine Vorlesung gehabt, User Interface werden wir noch in der Vorlesung bekommen. Client Control, also alles, was zum Netzwerk geht, da gibt es auch eine Vorlesung, aber nicht in diesem Semester, aus Zeitgründen. Aber auch das will natürlich beschrieben werden, wie ist eigentlich die Vernetzung von diesen Game Engines. Darunter liegen dann, es wird noch technischer, Device Driver, also die Treiber, mit denen Sie Ihre Komponenten ansprechen, die Audio-Hardware, die Grafikkarten, die Controller und die Netzwerkkarten. Und darunter liegt dann tatsächlich die Hardware, also das, was den Computer zu einem dann doch sehr analogen Klumpen von Verbundmaterialien macht. Und die wiederum sind mit diesem wolkigen Netzwerk verbunden. Und um Computerspiele zu verstehen, müssten Sie eigentlich all das, also je mehr Sie davon verstehen, desto besser verstehen Sie das Medium. Aber um Sie jetzt sozusagen als Medienwissenschaftler auf ein Spiel zu schauen, müssen Sie sich mit der Device- und Device-Driver-Frage nicht so rumschlagen. Nicht mehr so richtig mit der Audio-Engine schon so ein bisschen. Also wir haben ja gesehen, was es bedeutet, Sound-Events in einem Spiel zu verarbeiten. Da sollte man zumindest verstehen, was da passiert, nicht unbedingt, wie es passiert. Also diese technische Seite braucht es nicht. Für die Analyse braucht es das auch nicht. Wir schauen ja dann doch eher auf die Bedeutungsebene beziehungsweise auf so eine sehr ästhetische Frage, was geschieht da beziehungsweise wie wird das gemacht, was wir da sehen, aber nicht aus der technischen Sicht. Es hängt natürlich alles zusammen. So, Abläufe. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die durch Regeln auch definiert werden. Das sind Spielabläufe. Also wir hatten jetzt die Ressourcen. Wir hatten die Objekte in Form von Figuren, Nebenfiguren, Orten, sichtbaren, unsichtbaren Orten, Ressourcen. Das andere, was Spielmechaniken oder Spielregeln definieren, sind die Abläufe. Also das, was geschieht und nicht nur das, was man hat. Abläufe selber, es gibt also Abläufe und Aktionen. Abläufe werden von der Game Engine ausgeführt, eben unabhängig davon, was sie machen oder was nicht. Schöne Beispiele sind so Physik-based Games wie Little Big Planet, was Sie da sehen, also wo Sie eine Aktion ausführen, aber daraufhin passiert dann erstmal eine ganze Menge. Sie fallen runter, irgendwas kracht zusammen oder die Mitspieler machen was. Und daraufhin also stabilisiert sich das System erneut wieder und Sie müssen mit dieser Welt dann umgehen. Und das ist seit einigen Jahren sehr beliebt, physikbasierte Spiele, in denen die Welt wirklich massiv in Abläufe verwickelt ist, die Sie beeinflussen können oder zu Ihrem Vorteil nutzen. Ein so ein Ablauf ist zum Beispiel die Animation, hatten wir schon bei dieser Kampfspielvorlesung gesehen. Sie drücken einen Knopf oder eine Reihe von Knöpfen für eine Combo und dann läuft diese Animation ab. Und die hat verschiedene Phasen und es gibt dann in 3 Frames ist der Start-up, dann Active Frames sind 12 Active Frames, in denen kann Ryu tatsächlich Schaden austeilen. Und dann hat er aber 17 Frames Recovery, um sich überhaupt wieder aufzurichten. Und das ist dieses, also für einen Ryu Standing Roundhouse Kick, ist das genauso ein Abwägen. Das ist ein 32 Frames dauernder Ablauf, das kostet eine gewisse Zeit, in denen aber nur ein Drittel, 12 Frames wirklich aktiv sind. Und alles andere, da kann der Gegner dann, wenn ich nicht treffe, hat der Gegner eine Menge Zeit, um darauf zu reagieren oder um was anderes zu machen. Und dieses Abwägen zwischen Aktion und Animation oder Aktion und Ablauf, das macht ja den Reiz dieser Spiele aus, dass sie, oder bei Dark Souls ist es ja auch so, wenn Sie eine Animation auslösen, Sie müssen sie bis zum Ende durcherleben, egal ob der Gegner jetzt davon getroffen wird oder nicht, oder ganz im Gegenteil, Sie sehen, Sie rennen da jetzt irgendwo rein. Und das gehört zu solchen Spielerlebnissen dazu, dass man eben nicht mitten sagen kann, im Sprung wie bei Mario, oh, ich will da doch nicht hinspringen, mitten in der Luft dreht er sich um und springt wieder zurück. Das kann man auch machen, aber andere Spiele machen das nicht. Siehe Vorlesung Animation, da haben wir über die Beschreibung solcher Spielabläufe ausführlich gesprochen. Die genannte Physik-Engine kriegt eine eigene Vorlesung. Hier ein anderes, sehr schönes Beispiel für solche physikbasierten Spiele, die Crazy Machines. Auch da müssen Sie ja so eine Rube Goldberg-Maschine heißen, die aufbauen und wenn Sie dann hier den Ball werfen, dann rollt der da runter und löst dann irgendwelche anderen Dinge aus. Und das Ziel ist es, dass Sie eine Maschine bauen, die als Ablauf irgendwie den ganz zum Schluss einen Trigger auslöst. Also im Grunde genommen ist die Kontrolle dieses automatisierten Ablaufs das eigentliche Spielziel oder der Spielinhalt. Wie das gemacht wird, beziehungsweise wie man beschreibt, was da passiert, das sehen wir in der eigenen Vorlesung. Genauso wie bei der künstlichen Intelligenz, auch da gibt es eine Menge Abläufe, um die sich der Computer kümmert. Wenn Snake jetzt da rausgeht, sehen ja schon das Ausrufezeichen im Kopf, da hat man sie gerade gehört. oder hat man ihn gerade gehört. So, und jetzt heißt es, dass diese KI in einem anderen Zustand ist und versucht jetzt rauszufinden, wo das Geräusch herkommt, etc. Muss man dann darauf reagieren. Aber auch das ist ein komplexer, das sind komplexe Abläufe, die eine eigene Vorlesung verdienen. Was anderes sind die Aktionen, das sind Sachen, die Spieler machen können, um Ziele zu erreichen, egal welches Ziel, ob das das Spielziel ist oder ihr eigenes Ziel. Sie sehen hier meine Liste von solchen Aktionen, die man meistens durch Verben ausdrückt. Man sagt ja auch, Game Design ist vor allem eine Frage der Verbfindung, also mit welchen Verben können Sie die Spielerhandlungen beschreiben. Und das macht dann auch die Beschreibung der Mechaniken. Sie müssen ja auf irgendwelche Knöpfe drücken oder den Controller bedienen oder mit der Kinect Ihre Gliedmaßen in bestimmte Positionen bringen. Also irgendwie müssen Sie eine Eingabe in den Computer bringen und der wiederum löst dadurch eine Aktion aus. Also eine Aktion, die Sie machen können und die sich als Verb beschreiben lässt. Und interessantere Spiele haben in der Regel mehr Verben, mit denen Sie agieren können oder mit denen, zwischen denen Sie auswählen können in einer Situation, die aus spielerischer Sicht weniger interessanten Spiele, Exploration Games sind da ganz vorne zu nennen, die ja narrativ und audiovisuell fantastische Erlebnisse bieten können, aus ludischer Sicht aber dann doch eher, naja, Walking Simulator heißen sie ja auch, etwas abwertend, da kann man halt rumlaufen und sich die Welt anschauen und rumlaufen und mal einen Gegenstand in die Hand nehmen und da lesen, was da drauf steht. Ist jetzt aber aus so einer Sicht, sagen wir mal, wir kommen von der Mario-Welt, ist das nicht so spannend. Da haben Sie jede Menge Möglichkeiten zu springen. Also holding a shell, running with a shell, kicking the shell, breaking a block. Das ist das eine. Oder accelerating, move, more acceleration, take off. Mario can only fly for a short time. Also da müssen Sie auch die Controller richtig beherrschen, um zu wissen, welche Aktionen Sie wie ausführen. Jetzt noch ein Double Jump und ein Wall, Backslip, Flip und dann landen Sie wieder woanders. Also diese Super Mario Spiele werden ja immer komplexer, was die möglichen Handlungen angeht. Dann können Sie die Mütze werfen und auf der Mütze noch zweimal springen, um dann irgendwie abenteuerliche Entfernungen zu überbrücken. Das muss ja alles reinprogrammiert werden. Es ist ja nicht, dass das zufällig jemand findet, dass man das machen kann, sondern in der Regel. Also es gibt ganz selten Bewegungsformen, so Sie springen in die Luft, zünden unter sich eine Granate und durch den Rückstoß fliegen Sie noch höher. Das waren so Entdeckungen, die man machte. Aber in der Regel sind das rein programmierte Features und die müssen Sie als Spieler beherrschen. In Remember Me können Sie sogar eigene Kombos zusammenstellen. Also da gibt es so viele Handlungsmöglichkeiten, die Sie haben. Dann können Sie sagen, okay, wenn ich das, das und das und das drücke, also das können Sie dann selber sogar noch editieren, dann wird folgende Handlung ausgeführt. Also ein Combo-Editor ist eher selten. Meistens haben die Spiele Kombos. Also Kombinationsfolgen von Controller-Eingaben, die Sie nur lernen müssen oder erstmal entdecken müssen, aber hier können Sie Ihre eigenen Kombos gestalten. Und ich lese jetzt nicht die Liste vor von Järvinen, die er da aufgeführt hat, aber da können Sie, also es geht so, er geht so weit zu sagen, bestimmte Genres beziehen sich auf bestimmte Aktionen. Also Plattformer, da geht es um Laufen und Springen, Shooter geht es um Ducken und Schießen. Und je nachdem, mit welchen Verben Sie es zu tun haben, können Sie dann auch so Mischgenres erzeugen. Ist sicherlich ein guter Punkt, aber aus ludischer Sicht ist, also ludisches Genre ist mehr als nur die Spieleaktion, sondern da gibt es noch ein paar andere Merkmale, die eine Rolle spielen, aber die stehen sicherlich ganz, ganz stark im Mittelpunkt. So, zwei große Aktionsgruppen will ich Ihnen kurz vorstellen. Das eine ist die Bewegung im Raum. Und das andere ist die Handlung in der Zeit. Bewegung im Raum, wir haben ja bei Raum schon gesehen, es gibt die Tiled Environments und die Continuous Environments. Also wie wird die Spielwelt erzeugt? Entweder aus Kacheln oder eben aus beliebig platzierbaren Objekten. Davon unabhängig gibt es auch Bewegungen. Also Sie haben hier, bei Archon haben Sie sogar beides, Sie haben Tiled Movements, Sie können sich immer nur von einem Feld zum nächsten bewegen, so wie im Schach. Archon ist ja so ein Schachspiel und wenn zwei Figuren aufeinander treffen, dann öffnet sich eine Arena und da haben sie plötzlich Continuous Movement und es ist plötzlich auch möglich, dass ein Bauer die Dame besiegt, wenn der Spieler nur cleverer mit ihr umgeht. In der Regel ist es nicht der Fall, weil die stärkeren Figuren einfach Fernkampfwaffen haben oder mehr Leben oder mehr Schaden austeilen. Aber theoretisch ist es möglich, dass jede Figur gegen jede andere gewinnt, im Gegensatz zum Schach, wo jeder Bauer die Dame nur dann besiegt, wenn er der Erste ist, der aufs Feld, also wenn die Dame schon stand und er die schlägt. Bei Archon wird es dann in einem Zweikampf ausgehandelt. So, und Sie können eine Tiled Movement in der Continuous Environment machen, wie das bei Heroes of Might and Magic der Fall ist. Also es gibt Spiele, die haben eine tolle Grafik, aber letztlich so ein Spielfeld, wo Sie wie in so einer Schachpartie die Spielfiguren setzen müssen. Oder Fire Emblem, also diese ganzen Turn-Based Tactics, haben wir ja ein bisschen gesehen, Turn-Based oder Tactical Role-Playing Games haben ja dann auch diese Elemente. Also das Environment kann Continuous sein. Sie können Continuous Movement in Tiled Environments machen, selten wird das gemacht, aber wenn Sie Tomb Raider, habe ich Ihnen ja die Bilder gezeigt, Tomb Raider von 96, ist ein Tiled Environment, aus so 3D-Blöcken wird die Welt zusammengesetzt, Minecraft wäre auch so ein Beispiel. Und Sie können sich aber beliebig in dieser Welt bewegen, also nicht immer nur von einem Block zum nächsten springen, Sie können auch an den Rand des Blockes und so ein bisschen hin und her gehen. Also insofern ist die Bewegungsform von der grafischen Präsentationsform zu unterscheiden. Das ist noch deutlicher bei Bewegungsdimensionen. Auch da haben wir ja bei Spielen gesehen, es gibt 2D-Spiele, 2,5D-Spiele, die mit so so Parallax-Scrolling oder 3D-gezeichneten perspektivischen Bildern so tun, als wären sie 3D, aber in faktisch dann doch nur 2D-Welten sind. Und 3D-Welten gibt es, jetzt bald gibt es ja auch ein 4D-Spiel, in einer echten 4D-Welt spielt das mit einer 2D-Projektion, die dreidimensional daherkommt und aber in einer 4D-Welt spielt. Ist aber dann doch eher die Ausnahme. So, bei Bewegungen haben Sie aber im Prinzip immer die Möglichkeit, Dimensionen drunter zu gehen. Also in Arkanoid, wie Space Invaders, wie Breakout, aber so von der Idee, Sie können sich unten links und rechts bewegen und können dann diesen Ball, der fällt runter, den müssen Sie halt wieder zum Abprallen bringen und oben langsam diese Wand da zerschlagen, die dann auch aussehen kann wie ein Space Invader, aber es ist eigentlich nur eine Form von Bricks. Aber die Bewegung in dieser 2D-Welt ist 1D. Sie können sich nach links oder nach rechts bewegen, sonst nicht. Das ist wie Space Invaders und viele von diesen Schmaps, in denen Sie eigentlich nur eine Bewegung 1D haben. Man kann dann auch darüber, ach so, was habe ich hier noch? Pengo. Pengo ist eine 2D-Bewegung, da können Sie halt jeden Punkt in diesem Raum erreichen. Das kennt man aus vielen 2D-Spielen. Sie können halt, wenn Sie mit einer Top-Down-Sicht haben, dann können Sie überall auf diesem Spielfeld hingehen. Bei einer 1D-Bewegung können Sie zumindest jeden Punkt in dieser Linie erreichen. Es gibt auch zirkuläre 1D-Bewegungen, da können Sie sich auf diesem Kreis bewegen. Aber im Grunde genommen geht es darum, wie viele Dimensionen habe ich. Hier sind interessanterweise bei Super Mario Brothers 1,5D-Bewegungen und bei Tomb Raider 2,5D-Bewegungen. Das ist ungewöhnlich, weil wir davon ausgehen, nee, Super Mario Bros. War ein 2D-Spiel. Ja, die Darstellung ist 2D. Man kann ihn aber nur nach links und rechts bewegen und ab und zu mal springen. Man springt da hoch, landet aber wieder unten. Und ein Merkmal dafür ist, er kommt nicht überall hin. Es gibt Bereiche im Himmel, da wird Mario niemals hinkommen. Genauso wie Tomb Raider Lara Croft kann nicht sich im 3D-Raum bewegen. Sie kann sich in einer 2D-Fläche bewegen, WASD, und dann kann ich springen, Leertaste oder halt über einen Controller, dann springt sie mal in die Luft und landet wieder auf dem Boden. Das ist eine 2,5D-Bewegung. Im Gegensatz zu einer echten 2D-Bewegung bei Mario gibt es den Bereich, wenn er unter Wasser ist, dann kann er plötzlich überall hinschwimmen. Dann ist es eine echte 2D-Bewegung. Das Spiel selber ist also nicht immer auf 1,5D beschränkt, aber in der Regel als Plattformer schon. Und in Tomb Raider gibt es auch den Moment, wo sie schwimmt unter Wasser und plötzlich ändert sich auch das Controller-Verhalten. Sie stellen den Winkel ein, nach links, rechts, oben, unten und dann können Sie sagen, los geht's, also Polarkoordinaten. Und dann schwimmen Sie zu jedem Ort. Problem ist dann, also die neue Bewegungsfreiheit geht auf Kosten der Zeit, die Sie unter Wasser verbringen können. Hier geht dann die Luft aus. Bei Descent, das erste echte 3D-Spiel mit Texturen von 1995, also nicht das erste 3D-Spiel, aber das erste mit Texturen, können Sie, also es ist das ganz Merkwürdige, Sie fliegen innerhalb von so einem geschlossenen Tunnelsystem. Sie können aber auch hier jeden Punkt in dieser 3D-Welt erreichen. Und das ist das Besondere. Das muss man unterscheiden. Sie haben es in beiden Fällen mit 3D-Welten zu tun. Die sind voll 3D und in dem Fall auch mit einer 3D-Bewegung. Also Sie können alle drei Dimensionen voll abschöpfen. Hier haben Sie es einerseits mit einem 2D-Spiel oder mit einem 3D-Spiel, mit einer 3D-Spielwelt zu tun, also bei dem Tomb Raider, aber nur mit einer 1,5 oder 2,5D-Bewegung. Sie können natürlich nicht in der 3D-Welt sich, also obwohl, ja, möglich ist es, dass Sie in der 2D-Welt sich dreidimensional bewegen, das wären so experimentelle Spiele, dann sieht man ihn gar nicht mehr, weil er dann nach hinten verschwindet. Aber in der Regel haben Sie es dann auch mit einer 2,5D-Welt zu tun, wenn es so vielleicht noch eine Ebene dahinter gibt. Also in der Regel kann man sagen, die Bewegungsdimensionen sind kleiner als die Darstellungsdimensionen, maximal gleich. So, also Sie können aber, wenn Sie echt eine 3D-Bewegung haben wollen, dann müssen Sie auch eine echte 3D-Welt dahin liefern, die dann wiederum projiziert wird auf eine 2D-Darstellung. Wir haben ja über solche Projektionsformen auch schon gesprochen. Das ist aber eine Frage der Präsentations-, der grafischen Ausgabe und nicht eine Frage der Spielwelt und der Spielregeln. Denn wenn Sie die 3D-Welt voll erreichen können, also jeden Punkt, dann müssen Sie ja auch dafür sorgen, dass hier dieser Tunnel zum Beispiel, den können Sie nur erreichen, wenn Sie da hinschwimmen, in dem Fall, und dann haben Sie diesen Hebel betätigt. Und das sind so Rätsel, die Sie dann stellen können, weil eben in Tomb Raider neue Formen, neue Bereiche zugänglich sind. So, das wäre die Frage zum Raum, also die Analyse, was ist das eigentlich für eine Spielwelt, wie kann ich mich darin irgendwie bewegen, auf welche Art und Weise kann ich mich bewegen und wo komme ich hin. Und genauso kann man sich die Fragen stellen im Handlungsverlauf der Zeit. Da gibt es Spiele, die in Echtzeit ablaufen, also beliebig, was ein Rennspiel, also das läuft halt in Echtzeit ab. Das ist auch so ein Spiel, Sie haben eine Zeit, in der Mitte läuft die oben runter. Wenn Sie stehen bleiben am Anfang, weil Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, dann ist nach 60 Sekunden das Spiel verloren. Also es ist ganz egal, ob Sie handeln oder nicht, die Zeit läuft da einfach runter. Berühmtes Beispiel für ein Echtzeitstrategiespiel, bevor die so richtig modern wurden in den 90ern, ist Dune 2. Das sehen wir noch in der Vorlesung zu Strategiespielen, Echtzeitstrategiespielen. Aber auch das, Echtzeitstrategie heißt halt, egal ob Sie was machen oder nicht, die Gegner machen halt was. Also Sie können Ihre Basis aufbauen, Ihre Einheiten ranzüchten und versuchen, Ressourcen abzubauen oder nicht. Wenn Sie es nicht machen, dann übernehmen halt irgendwann die Computerfiguren die ganze Map und Sie gehen drauf. Und das Ziel ist natürlich, dass Sie schneller sind, aber es ist im Gegensatz zu rundenbasierten Strategiespielen nicht so, dass Sie beliebig Zeit haben, um sich Ihren Zug zu überlegen. Sie müssen schnell sein, weil der Gegner es auch ist. Und bei Pole Position entsprechend, also Sie werden dann einfach überholt. Im Gegensatz zu Echtzeit gibt es die rundenbasierten Spiele, wie schon erwähnt, also so rundenbasiertes Kampfsystem in Final Fantasy. Das kommt aus einer Brettspielwelt. Schach ist auch rundenbasiert. So erst denkt der eine, dann, oder es zieht der eine, dann zieht der andere. Und so ein Echtzeitschach, das wäre mal natürlich eine Nummer. Aber das wäre dann halt eher ein Kampfsport und nicht so sehr ein Denksport. Bei Final Fantasy, das kommt aus diesen Rollenspielen wie Dungeons and Dragons, wo man halt erst würfeln die Spieler, dann würfelt der Spielleiter oder dann würfeln die Monster und können sich entscheiden, was sie machen. Also es ist aus so einer Brettspiel-Tabletop-Wargames-Welt kommen die rundenbasierten Spiele, die für viele Menschen aber eine Entlastung sind, die mit diesen Actionspielen nicht klarkommen, weil sie die so gestresst, also weil sie sich einfach gestresst fühlen, durch diese permanente Anforderung zu reagieren und dann auch noch geschickt zu sein mit dem Controller. Bei rundenbasierten Spielen hat man eben diesen Druck rausgenommen. Man kann den einführen, indem man sagt, du darfst nur 10 Sekunden nachdenken oder du hast nur eine bestimmte Zeit, so wie die Schachuhr. Aber im Grunde genommen geht es darum, das Action-Element rauszunehmen und dann durch ein taktisches, strategisches Element zu ersetzen, sodass man, wenn man verliert, sagen kann, ich habe einfach schlecht gespielt und nicht, ich war zu ungeschickt oder dass ich war immer so gestresst. So, und dazwischen gibt es dann zwischen Echtzeit und rundenbasiert gibt es verschiedene Varianten. Das eine ist die Smart Pause. Das sind Echtzeitspiele, also jetzt hier so ein Kampfsystem aus Dungeons and Dragons, aber wenn Sie die Leertaste drücken oder Vagrant Story auch, friert die Spielwelt ein, aber Sie können sich überlegen, was Sie machen. Also in Vagrant Story, dann können Sie auswählen, welchen Körperteil Sie angreifen. So innerhalb dieser Kugel können Sie dann frei agieren, weil das Spiel sagt, wenn ich die Pause aufhebe, geht das Spiel weiter. Das ist so eine Mischung aus rundenbasiert und Echtzeit, weil Sie halt eine Runde Zeit haben, sich das zu überlegen oder beliebig lange sogar, nur in der Spielwelt halt in der Zeit nichts passiert und danach wird so getan, als würde es genau weitergehen. Also die sogenannte Smart Pause, die man sich bei manchen Spielen erkauft, indem man dann auf die Escape-Taste drückt, dann geht das Menü auf, Optionsmenü oder das Speichermenü. Und in der Zeit kann ich mir auch einiges überlegen. Hier ist der Unterschied, ich kann hier auch was einstellen. Also ich kann dem schon Befehle geben und die führt er dann einfach aus, ohne dass das auf mein Zeitkonto angerechnet wird. Eine andere Variante, die Sie machen können, wenn Sie sowohl Echtzeit- als auch rundenbasiert haben, ist phasenbasiert. Das gibt es auch in manchen Brettspielen, also so Robo-Rally, da legen Sie Karten, jeder legt verdeckt Aktionskarten aus und die werden dann abgearbeitet, unabhängig davon, ob das, was da rauskommt, dem entspricht, was man wollte. Frozen Synapse ist da ganz bekannt, ein Taktik-Shooter, also Sie kontrollieren, beide Seiten kontrollieren halt so eine Einheit von irgendwelchen Soldaten. Sie haben eine Planungsphase und zwar gilt das online oder Hotseat. Erst plant der eine seine Züge und gibt so Befehle, du gehst dahin, dann drehst du dich hier und dann schießt du, dann rennst du weg und wirfst dann noch eine Blendgranate und öffnest die Tür. Der andere macht es auch und man muss versuchen zu überlegen, was der Gegner gerade macht. Und man sieht dann auch jeweils nur das, was man sehen kann, und wo der Gegner ist, weiß man im Zweifel nicht. Dann wird berechnet, was passiert, wenn diese beiden Planungsphasen ausgeführt werden, und dann sieht man das Outcome wie so einen kleinen Film. An den kann man aber nichts mehr ändern. Und wenn man sich verschätzt hat, dass da wollte der hingehen, der sollte doch die Tür öffnen, aber dann wurde halt gerade erwischt, sieht man ja dann hier, dann ist diese Spielfigur halt weg und die Planung kann auch nicht mehr durchgeführt werden. Aber wenn sich andere darauf verlassen haben, dass die Tür offen ist, dann bleiben die halt vor der verschlossenen Tür stehen. Und das macht dieses Spiel ganz charmant, weil einerseits ist eben nicht, man sieht nicht, was der Gegner macht, oder man kann nachdenken, während der Gegner nachdenkt. Jeder ist mit der Planung seiner Einheit beschäftigt, aber das Ergebnis selber geschieht dann doch in Echtzeit als Moment, in dem dann die beiden Pläne übereinander gelegt werden. So, das sind vier Möglichkeiten, wie Sie mit Zeit und Zeitverläufen in Spielen umgehen. All das natürlich wird definiert durch die Regeln und durch die Mechaniken, die dem Spiel dann eine ganz eigene Note geben. Oder denken Sie an Superhot, so ein Shooter, eigentlich ein First-Person-Shooter, mit dieser kleinen Einschränkung, Time only moves when you move. Also die Zeit ist einfach immer stehen oder kriecht extrem langsam. Und nur wenn Sie sich bewegen, dann läuft die Zeit in der Geschwindigkeit, mit der Sie sich bewegen. Das nimmt praktisch den ganzen Action-Teil raus aus dem Shooter und macht dieses Spiel zu einem reinen Puzzlespiel. Ist auch sehr abstrakt gehalten, also eigentlich ein sehr hübsches Spiel. Funktioniert auch sehr gut in Virtual Reality, weil ihr nicht immer schlecht wird, dadurch, dass sie sich durch diesen Raum nicht wirklich bewegen können. Aber sie müssen sich zu jedem Zeitpunkt überlegen, was mache ich? Wie viel Zeit kostet mich das, diese Bewegung auszuführen? Inwiefern hat sich die Spielwelt in dieser Zeit zu meinen Ungunsten verändert und reagiere ich darauf? Aber wenn sie aufhören, sich zu bewegen, können sie wieder nachdenken. Und so verwandelt man eigentlich ein sehr actionlastiges Genre wie Shooter, indem man die Zeit einfriert in ein reines Puzzle- und Rätselspiel mit extrem schwierigen Leveln. Nur hinterher, wenn Sie dann den Ergebnisfilm sehen und Sie es geschafft haben, dann sieht es aus wie in Matrix. Also Sie laufen da rum und alles passt genau und Sie ducken sich unter jeder Kugel weg und wehren die anderen mit ihrem Messer ab, weil Sie ja beliebig viel Zeit hatten, das im Verlauf des Spiels zu planen. Also es ist ein ganz interessantes Spielkonzept, was sehr erfolgreich war, aber gar nicht so oft kopiert wurde, wie man es gedacht hatte. Also es gibt nicht so viele Time Moves Only When You Move Spiele seitdem, aber ein paar machen es und das ist durchaus interessant zu sehen, wie man mit Zeit im Spiel umgehen kann. Oder denken Sie an Braid, wo Sie die Zeit umdrehen können. Also es gibt noch mehr, was Sie mit Zeit machen können. Das ist erstmal hier so eine grobe Übersicht. So, was gehört noch zu Spielen? Wir haben jetzt schon Objekte, wir haben Handlungen, beziehungsweise Ereignisse, und natürlich müssen Sie beschreiben, was ist das Ziel, was wollen Sie eigentlich erreichen. Es gibt Spiele, die Sie nicht vor Ziele setzen, so SimCity wurde schon damals in den 80ern, als Will Wright das vermarkten wollte, hat die Publisher gesagt, das ist überhaupt kein Spiel, das ist eine Simulation, man hat ja überhaupt kein Ende in diesem Spiel, man muss nur eine Stadt aufbauen, das will keiner spielen, bis er dann einen gefunden hat und eben zu so einem erfolgreichsten Franchise dann dieser Jahre wurde, weil es eben ganz viele Leute solche Spiele spielen wollen, wo sie sich selber Ziele setzen. Und das muss man unterscheiden. Es gibt Ziele, die gibt Ihnen das Spiel vor, also fang etwas oder sei der Schnellste oder ordne die Karten in die richtige Reihenfolge oder löse die Rätsel, weil es Zustände gibt in dieser Spielwelt, die als Gewinn markiert sind. Wenn Sie das erreichen, dann passiert etwas Gutes. Und andere sind als Verlust markiert. Wenn Sie das nicht schaffen, dann passiert etwas Schlechtes. Insofern gibt es dann von Spielen vorgegebene Ziele. Nicht unbedingt die Art und Weise, wie Sie das Ziel erreichen. Aber bei vielen Spielen ist dann auch ziemlich klar, was Sie tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber es gibt Spiele, und da ist natürlich Minecraft eins, Proteus ist unten ein anderes, wo es Ihr eigenes Ziel ist. Möchten Sie die Insel erkunden? Möchten Sie die Jahreszeiten sehen? Möchten Sie mit den Tieren spielen oder einfach nur den Sonnenuntergang sich anschauen? Das liegt dann an Ihnen, was Sie in dieser Welt erreichen wollen, welches Ziel. Und interessanter, gerade so Sandbox-Games, die geben Ihnen halt Möglichkeiten an die Hand, dieses Ziel auch umzusetzen, aber sagen nicht die ganze Zeit, hey, das ist dein Ziel, hier ist der Pfeil zu deiner Mission, die du erfüllen musst. Und je nach Spielertyp, also der eine mag es lieber so, der andere lieber so oder eine Kombination aus beidem. Gängige Ziele sind, fang was, jage etwas, Wettrennen, also renne mit irgendwas, anordnen, also Alignment, fliehen oder retten, Rescue oder Escape, konstruiere oder baue etwas, kontrolliere etwas oder mach etwas nicht, sage nie das Wort ja, nein, schwarz oder weiß oder so. Also es geht darum, bestimmte Handlungen zu vermeiden. Erkunde etwas, also gar nicht wenige Spiele geben dem Spieler die Möglichkeit, also du kannst jetzt deine Mission verfolgen oder du guckst dich einfach mal um, was wir hier aufgebaut haben und machst schöne Fotos. Man muss irgendeine Lösung finden, also muss ein Problem lösen oder etwas austricksen. Also man muss cleverer sein als Mitspieler oder als der Computer, der versucht, einen zu finden. Also so die ganzen Stealth-Games wie Assassin's Creed, wo sie dann halt den Gegner überlisten müssten. Sie können kämpfen, aber sie können eben auch austricksen. Ziele selber also sind erstrebenswerte Zustände der Spielwelt und sie werden über Aktionen benannt, also etwas, was man tun muss, erfolgreich vollbringen muss. Ziele ordnen sich dann in Hierarchien oder in Listen an, also Sie können mehrere Ziele verfolgen in einem Spiel. Hier wieder so eine Missionsanzeige in StarCraft 2 oder The Sims, wo ja dann steht, was sind so die Ziele Ihres Sims, die Sie bitte ihm helfen oder ihr helfen, die zu erfüllen. Make a Sim jealous of you, be romantically involved with three Sims, gain a skill point at repairing, meet a new Sim, creep out another Sim, discover a new recipe. Also es gibt verschiedene Ziele, die sich so ein Sim setzt und ihre Aufgabe ist es, die halt zu erfüllen, complete. Also ihr Ziel ist es, das Leben des Sims da zu verbessern. Und dann gibt es die typischen Missionsanzeigen, hatte ich Ihnen ja letztes Mal auch gezeigt bei den Quest-Systemen in World of Warcraft, also so ein Quest-Log, alles, was Sie sich so an Zielen angenommen haben und dann steht da immer drin, was man tun muss, um das zu erreichen. Oder in Temple Run, also diesen typischen Endless-Scrollern, wo Sie eben nicht nur rennen, sondern Sie sollen auch bestimmte Ziele erfüllen, also schaffe es unter 20 Sekunden, renne mindestens 3 Minuten, erreiche so und so viele Punkte. Und je nachdem, wenn Sie ein Ziel erreichen, gibt es halt irgendwelche Bonuspunkte und neue Ziele. Und das macht diese Spiele ja auch interessant, dass es eben nicht einfach nur Renne ist, sondern erreiche was und kein Lauf ist umsonst. Man kriegt immer irgendwas dafür, dass man dieses Spiel gespielt hat, innerhalb der Spielwelt meistens, aber hat dieses Gefühl des Fortschritts. Und dafür sind Ziele allemal gut, weil ein Ziel Ihnen ja auch sagt, wie weit sind Sie, um das Ziel zu erreichen, sind Sie da oder nicht, oder haben Sie Zwischenziele eben in dieser Zielhierarchie abgearbeitet. Und es gibt Ihrer Handlung einen Grund, warum Sie das machen. Es gibt narrative Gründe, das zu tun. Es gibt audiovisuelle Gründe, etwas zu tun, weil man dann tolle Spielwelten sieht. Aber es gibt eben auch ludische Gründe, etwas zu tun. Man gewinnt dadurch was. Man kriegt Punkte, man kriegt Fortschritt. In irgendeiner Form geht es in dem Spiel voran. Deswegen sind die Ziele und die damit verbundenen Siegbedingungen ganz zentral für die Analyse eines Spiels, weil das Spiel Ihnen vorgibt, was erstrebenswert in dieser Welt ist und was nicht. Das kann in der äußeren Welt nicht erstrebenswert sein. Klau so viele Autos, wie es geht, oder erschieße 2 Polizisten, oder mach diesem jenen Einbruch, was auch immer. Das sind ja alles keine Ziele, die man in der Außenwelt verfolgen sollte, aber in Spielen durchaus. Und das kann man dann auch nicht mit den Normen und den moralischen Maßstäben der Außenwelt messen. Es ist halt innerhalb dieses Magic Circles des Spiels, dieser Spielwelt, ist es das Übereinkommen zu sagen, okay, während ich dieses Spiel spiele, verfolge ich auch die Spielziele. Wer das nicht macht, ist dann ein Spielverderber und wer es nicht legal macht, ist ein Schummler, ein Cheater, weil er versucht, die Spielziele zu erreichen, aber auf unredliche Art und Weise. Und wer überhaupt keine Lust hat, boah, Dungeons and Dragons, immer diese Drachen und diese Elfen, damit kann ich gar nichts anfangen, der sollte vom Tisch aufstehen und gehen, weil er natürlich, wer die Spielziele nicht akzeptiert, der spielt einfach ein anderes Spiel, wenn er überhaupt noch mitspielt. So, und deswegen ist die Analyse dessen, was dieses Spiel als erstrebenswert oder als nicht erstrebenswert ansieht, ganz zentral, wenn wir uns irgendwann mal um die Frage der Bedeutungsebene kümmern wollen, weil natürlich diese Hierarchisierung von Zielen dafür sorgt, dass bestimmte Objekte oder Zustände der Welt als erstrebenswerter gelten als andere. Was auch in Ordnung ist innerhalb dieses Zielsystems des Spiels. Aber man kann sich dennoch die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich, dass dieses Spiel diesen Weltzustand so erstrebenswert findet. Was sagt das eigentlich medial aus über die Welt, in der dieses Spiel eingebettet ist? Und solche Fragen stellt man sich in der Regel anhand der Ziele. So, dann gibt es damit die Ziele. Wenn es beim Golf nur darum ginge, den Ball ins Loch zu bringen, dann würde man ihn doch in der Nacht vor dem Turnier einfach dorthin tragen, hat mal Jane Gonigal gesagt. Und das gilt natürlich auch für andere Spiele. Also wenn es nur darum ging, das Ziel zu erreichen, dann kann man ja alles machen. Nein, man braucht ja auch Hindernisse, damit man das Ziel nicht so einfach erreicht. Das ist so eine Definition. Also Spiele sind Handlungen, die so kompliziert ausgeführt sind wie möglich. Und dass sie einfach dafür sorgen, dass sie nicht einfach nur, das so in Zelda ist das ja, sie können ja sofort ins Schloss des Bösen gehen und das Spiel beenden. Sie kommen halt nicht sehr weit, weil sie vorher an den Herausforderungen scheitern und sie müssen erstmal eine Menge machen, um diese Herausforderungen dann auch zu bewältigen. Herausforderungen hindern Spieler daran, die Ziele zu erreichen und sie werden über Lösungsstrategien benannt. Also was für Strategien habe ich, um diese Herausforderung zu bewältigen? Das können sensoromotorische sein, also sie müssen geschickt, sie müssen gucken, Hand-Auge-Koordination, sie müssen gucken und machen. Ganz viele Spiele. Oder Spatial Reasoning, sie müssen räumlich argumentieren. Sie müssen den Raum richtig anordnen. Pattern Recognition, sie müssen bestimmte Muster erkennen in der Handlung, zum Beispiel der Zwischen- oder Endbosse. Wie bewegen die sich? Ah, der springt dreimal, dann spuckt er seinen Feuerball und dann springt er wieder zweimal. Sequential Reasoning, dass sie Anordnungen von Handlungen richtig, also sie müssen richtig in der richtigen Reihenfolge bestimmte Handlungen ausführen. Numerical Reasoning, sie müssen mit Zahlen hantieren und das irgendwie numerisch argumentieren. Sie müssen die Ressourcen richtig verwalten, mit denen sie es zu tun haben. Oder Social Reasoning, sie müssen mit Mitspielern irgendwie argumentieren. Also gewalthaltige Konflikte, wie Sie es hier in Witcher sehen, ist nur eine von möglichen Herausforderungen. Also nicht alle Spiele haben gewalthaltige Herausforderungen oder gewalthaltige Konflikte im Mittelpunkt. Viele haben so eine Mischung daraus, also irgendwas muss immer kollidieren, also und sie lassen irgendwas Schweres auf was anderes fallen, aber es ist nicht die einzige Form der Herausforderung, die viele Spiele haben. Und eben Superhot ist ein reines Puzzlespiel, sie müssen hier Sequential, Spatial Reasoning betreiben, aber gar nicht so sehr sensorimotorisch sein, auch wenn es hier so aussieht, weil Time moves only when you move. Hier sehen Sie Arten von Herausforderungen, also eben so Pop-Music ist so ein Rhythm-Game, da müssen Sie ganz schnell irgendwelche Tasten drücken, das ist eben sensorimotorisch. In Continuity müssen Sie die Räume, Sie haben immer so Tiles, um den Level zu bauen und der Trick besteht darin, Sie können einerseits innerhalb jedes dieser Kacheln diese Plattform überspringen oder Sie können die Plattform neu anordnen, um den Level zu bewältigen. Ganz berühmt Zokoban, also ein ganz altes Spiel, da müssen Sie Kisten so verschieben, dass der Weg zum Ausgang frei wird. Also das, was wir hier gerade bei dem Umzug machen. Wenn die Umzugsfirmen wollen die Schränke raustragen, müssen wir erstmal die Kisten zur Seite schieben, dass sie an die Schränke kommen. Also das ist Sokoban. In Dry Social Reasoning, ein Koop-Spiel, was Sie online spielen können, da müssen Sie nämlich geometrisch bestimmte Figuren anordnen. Also Sie haben noch so ein Spatial Reasoning. Aber vieles davon geht nur im Team. Also Sie müssen, um so ein Ding hochzuheben, müssen Sie zu zweit agieren, aber der andere ist irgendwo ein Fremder im Netzwerk. Und dann müssen Sie mit dem irgendwie klar machen, was jetzt Ihr Plan ist, dass das in die richtige Reihenfolge kommt. Und manche sind strunzdumm und machen was ganz Falsches und manche sind sehr klug und machen dann das, was Sie vorhaben. Oder Sie sind strunzdumm für den anderen natürlich, weil Sie nicht machen, was der will, oder klug, weil Sie ihm helfen. Und das ist so diese Frage, wie kann man, es gibt keinen Chat, sondern nur so ein paar Zeichen, mit denen Sie so ein paar Symbole geben können. Also man kann sich nicht beschimpfen, man kann sich auch nicht wirklich ärgern, also man kann dem anderen nicht wirklich was tun, man kann nur dafür sorgen, dass er nicht vorankommt, dann kommt man selber halt auch nicht voran. Ressourcenmanagement bei einem Tower-Defense-Spiel wie Plants vs. Zombies, wo Sie halt immer gucken, dass Sie richtig in die Pflanzen investieren, um die Zombies abzuwehren. Pattern Recognition in Unfinished Sworn, ein wunderschöner erster Level in einem Spiel. Das ist nämlich ein komplett weißer Level und Sie werfen schwarze Farbkugeln, um die Welt einzufärben. Und Sie müssen die halt so werfen, dass Sie die Ränder und die Kontrastkanten sehen an Spielen, um dann überhaupt erstmal zu erfahren, wie die Welt aussieht. Also Sie müssen Muster erkennen. In diesen Farbklecksen ahnen Sie, hier steht eine Bank in der Mitte, dahinter ist irgendein Container und dann gibt es vielleicht noch eine Wand. Und dann erst, also Sie können auch völlig blind durch die Welt laufen, aber viele Dinge sehen Sie erst, wenn Sie sie sichtbar machen. Also eine ganz, ganz schöne Spielmechanik. Das ist insgesamt ein schönes Spiel, aber also über den ersten Level kommt es nicht mehr hinaus. Dieses Sichtbarmachen von Unsichtbarem. als Teil der Spielmechanik zu erklären. Threes ist Numerical Reasoning, also Sie müssen die Zahlen so übereinander schieben, dass immer Vielfache von 3 und dann 6, 12, 24, 48 etc. drauf kommt. Gibt es einen Spin-off 2048, heißt das, was längst nicht die Qualität von Threes hat. Aber da wird halt numerisch argumentiert. Oder es gibt Kombinationen von Social, Spatial, Sequential Reasoning. Also ich habe jetzt mal League of Legends gewählt. Also die meisten Spiele haben eine Vielfalt an Herausforderungen und die besseren Spiele geben ihnen auch noch die Möglichkeit, die Herausforderungen auf verschiedene Arten zu bewältigen. Also entweder sensorimotorisch oder Spatial Reasoning. Also gerade so ein Stealth Game, Dishonored wäre ja so eins. Sie können sich da durchballern. Da müssen sie halt sensorimotorisch clever sein, weil die Gegner halt nicht so einfach sind. Oder sie machen durch Ressourcenmanagement cleveres Sequential und Spatial Reasoning, sorgen sie dafür, dass sie an denen vorbeikommen und es gibt extra Punkte, wenn sie ein Level schaffen, ohne irgendjemanden umgebracht zu haben. Und das wäre dann so eine Form der Herausforderung, die auf verschiedene Strategien auch noch zu bewältigen ist. Ist natürlich auch deutlich komplexer zu programmieren, weil sie ja die verschiedenen Lösungsstrategien auch berücksichtigen müssen. So, noch zwei Folien, dann gehen wir in die Pause. Nachdem Sie nun Ziele haben, Handlungen, um diese Ziele zu erreichen, Hindernisse, die Ihnen im Weg stehen, Ressourcen, die Sie dabei unterstützen, die Hindernisse zu umgehen, also all das wird verarbeitet, dann gibt es Ergebnisse in vielen Spielen, nicht in allen. Und Ergebnisse sind spezielle Zustände der Spielwelt. Aus so einer in Computersicht ist es egal, es ist halt irgendwie eine bestimmte Kombination von Eigenschaften von Spielobjekten, die aber mit irgendeinem besonderen zusätzlichen Gimmick verbunden sind, dass zum Beispiel eine Abschlussanimation läuft, weil sie endlich, nicht Ocarina of Time, weil sie endlich Zelda erreicht haben. Ich muss das mal korrigieren, ich glaube, das begleitet mich schon seit längerem, dieser Fehler. So, ist er weg. Ocarina of Time oder ein Centipede haben sie dann irgendwie ein Level, nee, in dem Fall Centipede haben sie es ja nie geschafft, irgendwann sind sie halt am Ende, aber haben vielleicht den Highscore geknackt. Und haben jetzt die meisten Punkte, die jemals auf dieser Arcade Machine erreicht wurden. Oder in Tekken haben sie halt wirklich gewonnen, you win, und der andere hat halt you lose, wenn sie wollen. Also das sind so typische, klassischerweise Gewinn-Verlust sind Zustände von Spielen. Aber inzwischen gibt es Spiele, wo dieses you win nicht mehr so ausgestellt wird. Also es gibt ein narratives Ende. Wann ist ein Spiel zu Ende für Sie, könnte man fragen. Und da gibt es die einen, die sagen, ja, wenn ich den Abspann sehe, also wenn ich die Kampagne durch habe, ich bin mit der Story durch, dann ist das Spiel zu Ende, dann gucke ich es auch nicht mehr an. Andere sagen, nee, ich will 100%. Also ich will jedes Achievement, ich will alle Missionen gemacht haben, alles fertig. Also oder die höchste Punktzahl haben. Wann ist Pac-Man zu Ende? Wenn Sie Level 256 erreichen und mit jeder Superpille 4 Geister gegessen haben und alle Zusatzitems gefressen. Das ist das erste Ziel. Das hat eine Zeit gedauert, irgendwie 10 Jahre, bis es zum ersten Mal erreicht, oder ich glaube 20 Jahre knapp, bis es zum ersten Mal erreicht wurde. Inzwischen aber ist Pac-Man zu Ende unter diesem Zustand, aber das Ziel ist es, der Schnellste zu sein, diesen perfekten Run zu haben. Also da geht es nicht nur um den Highscore, weil der Highscore in Pac-Man ist bekannt, die größtmögliche Punktzahl, die Sie erreichen können. Und dann ist der nächste Run, wie lange braucht man oder wie schnell ist man, um diesen Zustand zu erreichen. Das ist bei Speedrunnern ja ähnlich. Das Spiel fertig machen kann jeder, aber man will es in der kürzesten Zeit schaffen. Das sind dann solche Ziele, die das Spiel überhaupt gar nicht vorgesehen hat, sondern dann gibt es dann zusätzliche Tools, mit denen diese Zeit gemessen wird, weil das im Spiel gar nicht auftaucht. Dann für manche ist das Ergebnis die Punktzahl. Ebenso so Arcade-Games oder Endless Runner, die sind ja nie zu Ende. Aber das Ziel ist, möglichst viele Punkte zu bekommen, um in den Highscore zu gelangen. Und Sie ahnen ja nicht, was, also wahrscheinlich ahnen Sie es schon, aber was die Einführung des Highscores in Asteroids 79 für Folgen hatte. Nämlich dieser Wunsch, eben nicht nur ein Spiel zu spielen, sondern sich zu vergleichen. Selbst wenn man alleine spielt, will man dennoch besser sein als andere. Nicht besser sein als das Spiel, sondern besser sein als andere. Und diese Möglichkeit des sozialen Vergleichs, die wurde durch Highscores ermöglicht. Bei dem Computer ist es total egal, wie viele Punkte Sie haben, selbst wenn der ein Feuerwerk abzündet. In Wahrheit ist es ihm wirklich egal. Aber Ihren Freunden oder Feinden ist es nicht egal. Die möchten dann nämlich besser werden. Und da entsteht eine ganz neue Spieldynamik, die man erst erreicht, wenn man Badges bekommt, Highscores, Punkte oder irgendwas, Platin Award, weil sie ihr Spiel 100% abgeschlossen haben. Und das stellen sie aus und für viele der Plattformen, ob das Steam ist oder Xbox oder PlayStation Network, ist das ja ein eigenes Spiel. Wie groß ist dein Player Score im Xbox Live oder im Players Network, wie viele Badges hat man, wie viele Achievements, wie viele Spiele hat man. Das ist so ein Metaspiel, in dem so die Player Performance ausgestellt wird. Wir sprechen noch drüber, wenn wir über Performance reden. Bei anderen Spielen geht es um die Ressourcen, weil das Spiel noch gar nicht zu Ende ist, sondern sie fangen wieder von vorne an, aber sie kriegen halt mehr Punkte für den nächsten Lauf. Oder eben einen Informationsvorsprung. Sie sind zwar gestorben in dieser Runde, aber sie wissen nun beim nächsten Mal, dass sie da nicht wieder hingehen sollen. Also, und naja, dann meiden sie diesen Ort oder bereiten sich besser vor. Also sie haben etwas gelernt über die Spielwelt, dadurch, dass das Spiel an dieser Stelle für sie zu Ende ist. Und das gibt solche Ergebnisse, es können noch ganz andere sein. Sie haben einen schönen Screenshot gemacht und ihn uns geschickt. Ausstellung ist nächste Woche. Und das führt uns dann auch zu den Grenzen des Spiels, und die Grenzen trennen das Spiel von allem, was nicht das Spiel ist. Und das kann ganz simpel sein, der Spielraum, also so das Spielfeld, so wie beim Tennis außer, oder Fußball außerhalb dieser Begrenzungslinie ist das Spiel zu Ende und da muss man sich auch anders verhalten. Da muss man zum Beispiel nicht den Ball hinterherjagen und versuchen, den ins Tor zu bringen, sondern dann muss man sich interviewen lassen oder mit Fans reden. Die Spielzeit ist so eine Grenze, irgendwann ist es zu Ende, also ist diese Spielpartie zu Ende. Aber es gibt natürlich auch die Lebenszeit als Grenze, also irgendwann habe ich keine Lust mehr oder keine Zeit, das merken Sie selber. Wenn Sie gerne spielen, das ist mit dem Studium ja immer nur so begrenzt. Also Sie können immer das Argument haben, ja, ich mache das alles für die Wissenschaft, aber dann wissen wir beide, dass es nicht immer der Fall ist. Und da muss man sich diese Work-Life-Balance irgendwie überlegen, wie viel Zeit man in ein Spiel investieren kann. Nicht nur, weil man auch andere Sachen machen will, aber man will ja auch noch andere Spiele spielen. Und ich habe Ihnen ja schon erzählt von dem, nicht, World of Warcraft, nach 10 Jahren jede Mission fertig, 8 Stunden täglich. So, und das sind so Investitionen, die nicht jeder zu machen bereit ist. Andere Grenzen, mit denen man an, sozusagen auch an die Grenzen des Spielbahns kommt, ist die eigene Geschicklichkeit. Es gibt Spiele, die sind schwer. Manche sind sehr schwer, manche sind lernbar schwer, so Street Fighter hier, ein Tritt, ein Schlag und ein Feuerball, aber wenn man so richtig mit den Kombos drauf hat, kann man auch gleich Klavier spielen. Das sagt dieses Bild. Also es gibt einfach Spiele, die erwarten von Ihnen sensorimotorisch unglaubliche Geschicklichkeit. Oder der Raum, was jeder kennt, der mit Eltern in einem Haus gelebt hat, die mit Computerspielen nicht so viel anfangen konnte, dass die sagen, jetzt geh mal weg oder du kannst nicht immer hier spielen und die Konsole blockiert den Fernseher und der PC sollte überhaupt nicht nur so einen zentralen Stellenwert in dem Zimmer haben. Also diese Einrichtung des Raums, die auch Grenzen setzt. Oder einfach zu sagen, jetzt reicht es mal mit dem Spielen. Jetzt hast du schon seit 2 Stunden, du musst auch mal deine Hausaufgaben. Ich habe den Kampf mit meinem Sohn und bin glücklicherweise in einer Zeit groß geworden, in der das noch nicht diskutiert wurde, weil Computer magische Utensilien waren und da konnte man, egal was man macht, man hat was mit Computern gemacht. Inzwischen ist aber klar, dass das auch irgendwie eine Zeit, lebenszeitliche und räumliche Aushandlung bedarf. Dann gibt es Grenzen wie die Legalität, also dass bestimmte Spiele überhaupt nicht gespielt werden dürfen für bestimmte Leute. Und zwar nicht nur Altersbeschränkungen, klar, aber es gibt ja auch Spiele, die in bestimmten Ländern gar nicht zugänglich sind. Einfach weil die örtliche Zensur meint, dieses Spiel darf hier nicht ausgestellt werden oder darf hier nicht vertrieben oder beworben werden. Ja, das ist eine Grenze, in die dieses Spiel dann irgendwie in seiner Zugänglichkeit dann sehr stark einschränkt. Es gibt Spiele, die mit diesen Grenzen selber spielen. Metal Gear Solid ist ganz berühmt für dieses Durchbrechen der vierten Wand. Also, dass es den Spieler direkt adressiert oder auf Informationen zugreift. You like Castlevania, don't you? Warum weiß Psycho Mantis das? Weil er auf die Spielkonsole schaut und die Speicherstände liest. Und wenn er einen bekannten Speicherstand findet, dann sagt diese Figur in dem Spiel zu ihrer Spielfigur, also zu dem Snake, der spielt gern Castlevania. Also es ist ja ziemlich deutlich, dass hier nicht Snake angesprochen wird, sondern Sie als Spieler. Und so muss man ihn ja dann auch schlagen. Also da gibt es ja dann auch was Cleveres, vierte Wand durchbrechendes. Und Metal Gear Solid, das ist kein Zufall, das arbeitet ganz stark damit, dass es regelmäßig den Spieler adressiert, durch die Spielfigur hindurch. Also im Grunde genommen die Grenzen des Spiels ganz absichtlich durchschlägt. Und Stanley Parable hat man ja schon mal angesprochen, die genau diese Grenzen, was macht ein Spiel zu einem Spiel oder zu einem interessanten Spiel. Aha, du langweilst dich in meinem Spiel, brauchst, was willst du haben, ein Leaderboard und dann baut er hier halt so ein This is your superior, eine tote Ratte und das bist du, der beleidigt sie auch immer. Sie sind nicht Platz 9328, der schlechteste Spieler, der das je gespielt hat. Es gibt ja auch nur 9328 Spieler und damit wird ihnen so klar gemacht, was ist das, was man will. Also macht es ein Spiel zu einem Spiel, wenn man eine Highscore-Liste hat. Und ist es das, was man brauchte oder eine Herausforderung oder so? Und dieses Spiel thematisiert ja ständig das Medium Computerspiel, insbesondere auch aus ludischer Sicht. Was braucht es eigentlich, um aus einer Erfahrung ein Spiel zu machen? Und das ist so eine Besonderheit, nicht nur der Stanley Parable, sondern die Macher haben ja einige Titel inzwischen am Start, die permanent diese Fragen thematisieren. Gut, damit beenden wir diesen Teil. Wir machen jetzt die berühmten 10 Minuten Pause. Dann geht es im historischen Teil weiter. Und dann haben wir noch ein Stündchen für die Geschichte.